SWR 2 Leben.
Hallo?
Ich bin zu Besuch bei Kim. Sie hat sich auf einen Zettel gemeldet, den ich in einigen Studentenwohnheimen aufgehängt habe. Suche Leute, denen ich beim Kochen zugucken kann. Egal ob Tiefkühlpizza aufwärmen oder 3-Gänge-Menü zubereiten. Denn in meinem Freundeskreis habe ich niemanden gefunden, der sich bei den ersten Kochversuchen über die Schulter schauen lassen will. Den meisten scheint das peinlich zu sein. Kim nicht. Schon im Flur beginnt sie zu erzählen, dass eine Freundin ihr ein Foto meiner Suchanfrage geschickt habe.
Als eine Freundin von mir das geschickt hatte, passt das so genau auf.
Vor 3 Monaten ist sie von zu Hause ausgezogen, mit 23 Jahren. Von der Familie mit Rundumversorgung im beschaulichen Göttingen in eine Dreier-WG in Berlin-Wedding.
Das erste Mal war ich ja, dass ich von einer Kleinstadt in so eine riesige Stadt gehe. Das ist schon mal die erste Veränderung. Dann natürlich, dass ich sozusagen von zu Hause, wo ich dann sozusagen gewohnt bin, dass ich in einem familiären Umfeld bin, dann auf einmal auf eigenen Beinen stehen muss. Das war so ein bisschen. Und aber das, was ich am meisten irgendwie immer witzigerweise so Angst gemacht hat, war immer das Kochen so. Obwohl ich dann merke, das ist also sozusagen sich selber versorgen, ist dann gar nicht so schwer. Aber man hat, also man muss ja manchmal so Dinge, gewisse Dinge einfach irgendwie mal machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Und ich glaube, da hatte ich irgendwie so, manchmal so eine irrationale Blockade, aber ich wusste nicht warum. Und dann, als ich es dann einfach mal gemacht habe, ging es jetzt. Und jetzt denke ich gar nicht drüber nach.
Die WG-Küche ist penibel aufgeräumt. An der Wand hängt ein Putzplan. Kim hat alles ordentlich bis ins Letzte durchdacht. Ihr ganzes Leben, sagt sie. Genauso konzentriert geht sie die Aufgabe Kochen lernen an. Diesmal soll es Spaghetti mit Pesto geben. Das hat ihr Mitbewohner Kim gezeigt.
Jetzt, muss ich, jetzt kocht es schon ein bisschen. Jetzt will ich den Topf abnehmen. Und dann würde ich jetzt das Salz reintun.
Lange überlegt sie, wie viele Spaghetti wir wirklich benötigen. Wie viele sie isst, wie viele ich wohl essen werde.
Ja, das ist zum Beispiel eins, das ist eine Sache, die ich immer noch nicht kann. Und zwar abschätzen, wie viel Spaghetti man denn eigentlich braucht.
Nichts passiert automatisch routiniert und nichts unüberlegt.
Ich glaube, weißt du, reicht denn so viel für 2 Personen?
Das reicht auf alle Fälle.
Ja, okay, gut.
Klar kann sie mit dem Computer umgehen, ist eine Top-Studentin mit Stipendium, plant eine wissenschaftliche Karriere. Gekocht hat sie vor ihrem Auszug aber noch nie. Irgendwie scheint es nicht mehr zu den Fähigkeiten dazuzugehören, die man einfach so von den Eltern beigebracht bekommt. Und Kim muss es zugeben, Kochen hat sie vorher zu Hause gar nicht interessiert.
Da war das so, dass meine Mutter einfach schon so leckeres Essen gemacht hat, dass ich wirklich war über Weihnachtshaus, ich habe nur gegessen. So, ich habe nichts anderes, man nur gegessen.
Ich bin erstaunt, wie viel man über einen Menschen lernen kann, wenn man ihm beim Kochen zusieht. Meine ersten eigenen Kochversuche waren oft wilde Experimente, bei denen alles Mögliche in der Pfanne landete. Und so ist es auch geblieben. An ein Rezept halte ich mich nur selten. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass jemand dies mit so viel Ernst, Sorgfalt und auch Sorge angeht.
Genau, dadurch hat mein Mitbewohner mir halt auch, mir das sozusagen als beigebracht, hat er mir auch so Tipps gegeben, dass man Sachen, wenn man irgendwas ins Essen reintut oder Nudeln abgießt, dass man immer das von sich weg macht, weil ich hätte das dann so gekippt.
Sie kippt den Topf leicht in Richtung ihres Körpers, um ihren Fehler zu demonstrieren. Das hätte vermutlich eine kochend heiße Nudelwasserdusche gegeben.
Und dann meinte er so, dann dreh das mal am besten, so solche Dinge halt. Weißt du, und dann denkst du dir halt so, ja, macht eigentlich voll Sinn. Also mein Mitbewohner hat mir wirklich geholfen.
Kim verteilt die Nudeln auf unsere Teller, stellt das Pesto-Glas in die Mitte des Tisches. Die Spaghetti sind genau richtig gesalzen und al dente.
Genau da ist.
Beim Essen zeigt sie mir die WhatsApp-Dialoge, in denen ihre Mutter ihr erklärt, wie Nudeln, aber auch wie Reis oder Dal gekocht werden. Ein asiatisches Linsengericht. Mhm. Kims Mutter kommt nämlich aus Pakistan.
So, Moment, da habe ich Reis und Linsen gekocht.
Am Ende des Chats Fotos von Kims ersten pakistanischen selbstgekochten Gerichten. Der Beleg, dass sie alleine leben kann.
Also ist dieser Schritt auszuziehen, jetzt frage ich mich, warum ich eigentlich nicht vorher ausgezogen bin. Schon einfach, weil es so befreiend es einfach ist, weil man wächst über sich hinaus, man lernt Seiten an sich kennen in kürzester Zeit und so, weißt du?
Was isst du denn gern?
Kartoffeln.
Mit Quark?
Lachs.
Lachs? Oh. Lachs?
Stimmt, du isst gern Fisch, ne?
Einige Abende später bin ich bei meinen Freunden Antje und Tillmann eingeladen. Wir sitzen am Abendbrottisch mit ihren beiden Kindern Mathilda und Anna. Beide gehen noch in den Kindergarten. Ich erzähle ihnen von Kim. Und während wir uns Brote schmieren, überlegen wir, wie wir eigentlich kochen gelernt haben.
Also meine Mutter ist ja Hausfrau, die hat immer gekocht. Und ich, ehrlich gesagt, zu Hause nicht. Und ich glaube, ich habe erst später dann, als ich in der WG gewohnt habe, damit angefangen. Und ich erinnere mich, dass sowohl mein Bruder als auch ich dann zu Hause immer gefragt haben, sag mal Mutti, wie macht man eigentlich eine Mehlschwitze oder so? Und einfach so ein bisschen abgefragt haben, wie das geht. Oder auch mal angerufen hat, wie machst du das und das? Und dann habe ich mir das schnell aufgeschrieben, wie sie das macht. Oder ich habe von Mitbewohnern gelernt.
Also die erste weiße Nudel habe ich bei anderen Leuten gegessen. Mir war nie klar, dass die auch nicht Vollkornnudeln sein können und also in ähnlicher Weise war es mit Brot. Weißbrot war irgendwie Sünde. Und
als du dann ausgezogen bist?
Na klar. Ganz fiese Nutella-Toastbrot-Phase. Mit Butter. Klare Sache. Also ich muss auch sagen, ich glaube, ein Stück weit ist dieser Gourmet-Reflex, ich gönne mir was Tolles, ist auch so ein bisschen so eine postpubertäre Geschichte gewesen. Also damit hat es angefangen. Meine Eltern sind Protestanten. Und Essen ist zur Ernährung da. Und Luxus ist ziemlich nah dran an der Sünde. So, vor allen Dingen, wenn der Luxus teuer ist. Ja, sich dann für 100 Gramm 3,80 Euro Großgarnelen in Mayonnaise kaufen. Das war dann also fast ein rebellischer Akt sozusagen. Ne?
Okay.
Das hat sich ein bisschen gehalten, dass irgendwie so sich Extravagantes zu leisten, dass das irgendwie eigentlich ein Befreiungsschritt ist oder irgendwas. Abenteuer und was Emanzipatorisches eben.
Guck mal, wie ruhig die Kinder sind auf einmal.
Tagsüber sind Mathilda und Anna im Kindergarten. Tillmann und Antje arbeiten. Jetzt sitzen sie zum ersten Mal am Tag alle gemeinsam um einen Tisch.
Das ist die sogenannte fressende Stille, hieß das bei meinen Großeltern. Hat dann plötzlich, ne, alle Kinder, die rumgerappelt haben, sind plötzlich ruhig. Und dann sagt der Opa so, fressende Stille.
Die Mahlzeit sei der Architekt des Familienlebens, schreibt der französische Soziologe Jean-Claude Kaufmann. Eine Entwicklung, die aus seiner Sicht in den 50er Jahren ihren Höhepunkt fand. Vor allem im bürgerlichen Milieu wurde die täglich gemeinsam eingenommene Mahlzeit zum Symbol von Familie als Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft überhaupt.
Ja, damals konnte ich das nicht so schätzen. Also in der Pubertät gerade hat mich das eher genervt. So, ich wollte meine Ruhe haben und in meinem Zimmer bleiben und da wird meine Mutter richtig wütend. Das kommt überhaupt nicht in Frage. So, es war für sie eigentlich auch eine Beleidigung, ne? Wenn sie irgendwie, sie macht alles und dann fing ich an, ich will jetzt an meinem Zimmer essen, mich interessiert das ja nicht.
Und ist dir es jetzt wichtig, dass ihr als Familie zusammen esst?
Doch, ich versuche das schon irgendwie, weil ich denke, okay, das sind auch Tischmanieren, wir essen zusammen, dann sollen alle irgendwie am Tisch sitzen. Ich finde das eine gute Tradition, also ich versuche das aus dem Grund irgendwie weiterzumachen.
Wollt ihr
noch so ein kleines? Oder willst du eine Stunde, Mathilda?
Aber ein solches Familienabendbrot wie bei Antje und Tillmann und ihren beiden Töchtern ist aus Sicht des Soziologen Jean-Claude Kaufmann ein Auslaufmodell. Stattdessen, so prophezeit er, würde ein neues Ernährungsmodell seinen Einfluss schnell und mit aller Macht über den Planeten ausbreiten. Die Kühlschrankkultur. Anstelle des Esstisches wird dieser zum neuen Zentrum der Mahlzeiten. Jeder darf jederzeit hineinschauen und sich etwas herausnehmen. Individuelle Freiheit auch beim Essen. Man ernascht und erjagt sich sein Essen. Fertiggerichte oder etwas vom Takeaway um die Ecke.
Naja, es ist schon so, es kann schon passieren, dass du mal was Vegetarisches kochst und ich sag dann, ich brate noch schnell zwei Würste an. Oder so. Oder wir essen nur Salat und Kartoffeln und hinterher fällt mir ein, dass ich
muss mal schnell burgern gehen.
Genau, also nochmal schnell irgendwo mir was reinziehen möchte.
Die Kinder in der Ganztagsschule oder Ganztagskindergarten, Mutter und Vater arbeiten. Die meisten Mahlzeiten werden eh außerhalb des Zuhauses gegessen. Sind gemeinsame Mahlzeiten bald also die Ausnahme? Wird Kochen zum Happening an den Wochenenden? Wer erfahren möchte, was wir heute kochen, wie wir heute kochen und wie wir heute kochen lernen, der muss nach Sprockhövel fahren, einem kleinen Ort in der Nähe von Ennepetal in Nordrhein-Westfalen. Hier haben die Food Professionals ihren Sitz. Eine Firma, die Kochbücher erstellt, Nahrungsmittelhersteller berät und neue Nahrungsmittel entwickelt. Petra Meier empfängt mich an der Tür des Neubaus, der wie ein überdimensioniertes Wohnhaus aussieht, nicht wie ein Bürogebäude. Auch drinnen bleibt es wohnlich.
Ist das hier die Testküche auch? Oder wie ist das aus?
Ja. Ah. Cappuccino oder Latte Macchiato? Oder?
Sie führt mich in die Testküche, wo neue Produkte entwickelt werden, macht uns erst einmal einen Kaffee.
Ja, das ist ja auch, wir machen auch bis zur Produktentwicklung. Also Kunde XY sagt, Mensch, ich brauche mal was Neues.
In einem Nebenraum sind lauter Lebensmittelpackungen gestapelt.
Und das sind alles Rohwaren, die gehen in so vegetarische Produkte, vegane Produkte, so Texturate und so, wie ich das von hier aus sehe.
Das ist bestimmt ein Trend.
Ja, ja, also die letzten Jahre haben wir viel gemacht in dem Bereich. Also vegane Produkte, Gemüseaufstriche, aber eben auch bis hin zu Fleischersatzprodukten und solche Geschichten. Ja.
Mit den Kaffeetassen geht es in die Bibliothek.
Das ist hier aber alles sehr wohnlich eingerichtet. Ja. Ne?
Volker Köhnen, der Geschäftsführer, kommt zu unserem Gespräch dazu. In den Raum voller Regale mit Kochbüchern aus den vergangenen Jahrzehnten.
Das war früher unser Internet sozusagen, ne? Wenn man Recherche gemacht hat, wenn man sich Inspirationen gesucht hat. Das heißt, die Kollegen, die Rezepte schreiben und geschrieben haben vor allem, sind dann hier hochgelaufen und konnten sich dann hier in den Büchern bedienen.
Denn die Food Professionals schreiben auch Kochbücher. Die seien noch immer gefragt, trotz Kochvideos und Rezepteplattformen im Internet. Als Ratgeber für all die, die nie wirklich kochen gelernt haben.
Kochbücher sind nach wie vor ein durchaus wachsendes Segment, man glaubt es nicht.
Ja. Wir haben so eine Generation, das ist so unsere Generation, ein bisschen jünger, da ist keine Transferleistung mehr gewesen, was Kochkompetenz angeht. Das war so eine Generation, wo viel Convenience Einzug gehalten hat, wo die Mütter angefangen haben zu arbeiten. Da hat man aufgehört, zu Hause zu kochen, da ist der Lerneffekt nicht mehr gewesen. Dann ist auch gleichzeitig in den Schulen keine Hauswirtschaft mehr unterrichtet worden und sowas. Da ist so ein großer weißer Fleck an Kochkompetenz gewesen. Wie sagen wir, Kochlegastheniker, um das aufzufüllen, fangen die Leute an, das über Bücher zu lernen.
Ich selbst bin 40 Jahre alt, gehöre also auch zur Generation der Kochvergessenen.
In unserer Generation gab es diese ganzen Produktinnovationen wie Tiefkühlpizza, Fischstäbchen, Kartoffelpüree aus der Tüte und so. Das war die Generation, wo auf einmal diese Convenience auf unheimlich fruchtbaren Boden gefallen ist.
Emanzipation der Frau dank Fischstäbchen und Kartoffelpüreepulver. Denn die Gleichberechtigung in der Küche blieb aus. Die Frau stand weiterhin am Herd. Die Männer konnten und oder wollten nicht kochen. Wie mein Vater, der nie etwas anderes als Spiegeleier zubereitet hat. Und jetzt, weil meine Mutter erkrankt ist, mit über 70 zum ersten Mal gelernt hat, etwas anderes zu kochen.
Und heute ist es halt, also gerade die sehr junge Generation, die sagt, wollen jetzt auch mal Neues ausprobieren. Die sind ja auch experimentierfreudiger, die sich dann auch mal mit so Themen wie vegan oder vegetarisch oder exotischen Küchen auseinandersetzen. Die nähern sich denen dann schon wieder, weil sie das ganz interessant finden, mal zu tun, ne?
Wir hatten letztens hier nochmal eine Befragung gemacht mit Generation Z, wo wir mal wissen wollten, wie werden die sich ernähren. Also es ist alles, was jünger als 25 ist und dann zum Großteil auch noch tatsächlich zu Hause wohnt, weil das sind auch wirklich Nesthocker. Die geben die gesamte Kompetenz, ist das Lebensmittel gut, geben die ab an die Mutter. Da verlassen die sich komplett auf die Eltern.
Genau wie Studentin Kim, die erst mit 23 Jahren ausgezogen ist und nun versucht, die Rezepte ihrer Mutter ganz, ganz genau nachzukochen. Eine Mutti-kocht-am-besten-Generation.
Also man kocht mit der Mutter, auch der Sohn kocht mit den Eltern. Also es ist eine hohe Affinität für das Thema Essen sowieso da. Ist ja eines der drei Lifestyle-Themen, die es so gibt. Ist sehr wichtig, hat eine hohe Wahrnehmung. Und deswegen sind sie auch bereit, da wieder zuzuschauen. Also ich glaube, wir werden mit der Generation eine Generation haben, die tendenziell auch schon näher der Küche groß geworden ist als andere Generationen vorher.
Mein Meine Mutter sucht in den Regalen ganz hinten in der Rumpelkammer nach ihrem alten Kochbuch, das sie schon seit Jahren nicht mehr aufgeschlagen hat.
Dr. Oetker Schulkochbuch.
Und woher hast du das noch? Also ist das, jetzt noch von Großmutti?
Ich noch aus meinem Elternhaus, genau, von Großmutti.
Ein altes, dickes Taschenbuch, auf dem vorne ein großes Stück Fleisch abgebildet ist. Ein Rollbraten, vermute ich. Ich selbst habe so etwas jedenfalls noch nie gegessen, geschweige denn zubereitet.
Ich habe es noch mal bekommen von meiner Schwiegermutter. Schließlich, Schwiegermütter haben ja immer Sorge, dass ihre Söhne
nicht gut genug bekocht werden.
Genau, die Frau kann das ja gar nicht. Die hat studiert. Die ist mit Mathe beschäftigt. Also sowas kann ja nicht klappen.
Von der Schwiegermutter geschenkt bekommen, damit der Sohn gut versorgt ist. Meine Mutter könnte man zwar der 68er-Generation zurechnen. Von Emanzipation ist in ihren Erzählungen aber eigentlich nur wenig zu spüren. Wir setzen uns an den Küchentisch, schlagen das vom Bratenfett schon ziemlich mitgenommene Buch auf. Der Kochbuchklassiker, der bis heute in überarbeiteter Form herausgegeben wird. Und an dem man die Entwicklungen in der Küche und in der Gesellschaft ziemlich gut ablesen kann.
Drei Dinge können Frauen aus einem Nichts zaubern. Ein Hut, ein Salat und ein Ehestreit. Oh Gott, ist das ein es ist so schrecklich, ne?
Ja, oh, das ist alles so schrecklich.
Ja, das, man denkt, was für eine Welt, ne?
Von wann ist denn eigentlich dieses Buch?
Ich finde das Veröffentlichungsdatum 1976. Kaum zu glauben.
Ja, man kann auch hier sehen, das Frauenbild, was sich völlig verändert hat.
Wie hast du eigentlich kochen gelernt?
Nur durch Zugucken. Und mit viel Selbstvertrauen. Wie gesagt, und ich sagte ja, dass Papa immer zufrieden war und froh war, dass er was bekam.
Klar, auch meine Mutter kann da nicht ganz aus ihrer Haut. Hauptsache, der Mann ist mit dem Essen zufrieden. Wir blättern weiter.
Hier gibt es Wild, Geflügel, es gibt Fischgerichte. Es gibt hier keine Nudelgerichte. Mhm. Echt. Also an dieser Liste kann man schon sehen, wie sich das verändert hat.
Immerhin Chili con Carne findet sich schon unter den Rezepten.
Man wusste gar nicht, was Pizza ist. Die Globalisierung der Welt, finde ich, die schlägt sich in den Rezepten total nieder. Es gab nur deutsche Rezepte. Absolut.
Wir blättern weiter und gleiten in den Erinnerungen zurück. Von 1976 in die Nachkriegsjahre.
Hühnersuppe. Ja, ja.
Ja, das war auch so ein Klassiker.
Die Kindheit meiner Mutter. Flüchtlinge aus Berlin. Gestrandet in Schleswig-Holstein. Mein Opa, Arzt in einem kleinen Dorf.
Großvatis verzerrtes Gesicht, wenn er das Huhn schlachtete, weil er ihm das natürlich also Überwindung kostete. Das vermittelt einem keine besondere Lust, Hühner zu halten, weil man weiß, man muss die nachher schlachten vielleicht. Ja. Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, weil ich das hier sah, ein Huhn hat ja nun auch Innereien. Die wurden natürlich gegessen. Ja. Wenn du jetzt guckst in eine Fleischkäse, sind immer Filets.
Ja.
Und mit einmal hat man das Problem, wohin mit diesen Sachen? Leber, Nieren, alles das waren normale Gerichte.
Kochen und Einmachen wird zum Lifestyle-Thema. Was ich esse, definiert mich als soziales Wesen. Ja, so sei es. Bestätigen auch die Essenstrendforscher, die Food Professionals aus Sprockhövel.
Wir sehen ja auch, dass Sport und Fitness und Wellness ein starkes Thema ist. Und da gehört Food, hat einfach einen großen Anteil dran. Das heißt also, um diesen Bogen der Selbstoptimierung, des sehr Extrovertierten auch komplett zu machen.
Kühlschrankkultur und Convenience Food ermöglichen individuelles Essen und haben auf diese Weise ziemlich viele unterschiedliche Ernährungstrends hervorgebracht. Paleo, Low Carb, High Carb, vegan oder vegetarisch, nur Bio oder nur lokale Produkte, Clean Eating, Intervallfasten. Jeder hat seine eigene Essensphilosophie entwickelt. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, gilt schon lange nicht mehr.
Das ist so ein Statement. Das ist natürlich eine Lebenseinstellung, auch die ich mit meinem Essensstil eben auch verkünden kann.
Meistens ist ja, dass man einfach besser aussehen will, weil man einfach mehr Akzeptanz sich wünscht, mehr Erfolg daraus wünscht.
Mehr Zuspruch von außen. Das ist natürlich auch immer irgendwas, wo natürlich auch eine direkte Reaktion von außen kommt. Ne?
Klar, ethisch-moralische Essensvorschriften gab es schon immer, meist verankert in religiösen Schriften. Sie etablierten eine Gemeinschaft, grenzten Gruppen gegeneinander ab. Heute aber hat unsere Gesellschaft sich angesichts der Globalisierung in Low-Carb-Jünger, klimabewusste Veganer, in Milchmeider und Fettverfechter ausdifferenziert.
Es gibt so Trend- und Zukunftsforscher, die sagen, naja, also die Zeiten um einen herum, die sind halt unsicher. Wir erleben viel, wo wir ein Stück weit eben auch ein bisschen hilflos gegenüberstehen. Ne? Also jetzt in der Vergangenheit auch so Themen wie ökologische Themen, aber eben auch soziale Themen, große politische Themen, wo der Einzelne für sich gesagt hat, naja, da kann ich nichts dran ändern. Aber in meinem kleinen Umfeld, ne? Und da gehört eben das Essen mit dazu. Das kann ich beeinflussen. Die Einsicht, dass ich in den großen Dingen nicht viel ändern kann, führt eben dazu zu sagen, okay, in meinem eigenen Kosmos, da möchte ich schon für mich bestimmen und sagen, wo es lang geht. Und darum sind eben auch so Ernährungsstile, ne, also wie vegan, vegetarisch oder High Protein und was es alles sonst noch gibt, Paleo oder das ist dann irgendwas, was dann die Reaktion darauf ist.
Stellt man jetzt ein auf die Null.
Kolja stellt die Schüssel auf die Küchenwaage, misst 500 Gramm Mehl für den Pizzateig ab. Seine Mutter Nina holt die Hefe aus dem Kühlschrank. Koljas jüngerer Bruder Milan schneidet die Zwiebeln für den Pizzabelag. Auch mit dem scharfen Messer darf er schon hantieren.
Und das ist das allerschärfste Messer, das wir haben. Also du musst wirklich auf deine Finger aufpassen.
In welche Richtung?
So? Ja, so ist gut. So fein es geht.
Die Arbeitsfläche ragt mitten in die Küche und den Essbereich hinein. Hier arbeitet Frau nicht mehr alleine im Werkraum Küche. Hier wird gemeinsam gekocht, zumindest am Wochenende.
Kennst du das Pizzateig-Rezept schon so auswendig oder wie?
Nein, wirklich, aber ein bisschen.
Ein bisschen.
Mila, du hast öfter schon Teig gemacht.
Also, ne? Ja,
weißt du, was wir reinmachen müssen?
Ja, das weiß ich so ungefähr.
Was denn noch?
Salz.
Nina und ihr Mann Julian sind Freunde von meinem Mann und mir und in Sachen Essen ziemliche Genießer. Oft waren wir hier schon zum Essen eingeladen. Diesmal darf ich vorher auch beim Kochen zusehen. Dass die Kinder mitmachen und lernen, ist hier selbstverständlich.
Was bringt daran Spaß?
Mit der Familie zu kochen.
So, Kochen macht mir Spaß, aber das Essen macht mir mehr Spaß.
Für mich ist Kochen auch Spaß, immer noch.
Ja,
immer. Kolja geht in die vierte Klasse, Milan in die zweite. Und beide sind dafür schon ziemlich geübt beim Teigkneten und Tomatensauce zubereiten.
Du musst jetzt mal hier aufpassen. Aber mach Käse in Mehl.
Schließlich ist die Pizza fertig. Mehrere Bleche.
So, ich glaube, ihr könnt alle an den Tisch.
Falls etwas übrig bleibt, darf Kolja es morgen in die Schule mitbringen. Selbstgebackene Pizza für alle.
Das ist dann auch so ein gemeinsames Wohlfühlerlebnis, wenn es allen schmeckt, finde ich. Und es verbindet.
Wenn die beiden Jungs einmal ausziehen werden, wird Kochen für sie nichts sein, was sie noch lernen müssen. Und auch als Gastgeber haben die beiden schon Erfahrung.
Guten Appetit.
Danke. Danke fürs Kochen.